Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu einem DFB-Podcast über die Ursachen und Auswirkungen von Mangelernährung in Österreich und wie man diese Auswirkungen verhindern kann bzw. medizinisch interveniert. Dieser Podcast entstand mit freundlicher Unterstützung von Nutritia, eine Marke der Danone Österreich GmbH. Mein Name ist Volkmar Welguni, ich bin Medizinjournalist. Als meine heutigen Gesprächspartner darf ich begrüßen Frau Universitätsprofessorin Doktorin Regina Roller-Wirnsberger von der Universitätsklinik für Innere Medizin der Medizinischen Universität Graz. Frau Professorin Roller-Wirnsberger ist zweite Vizepräsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Geriatrie und Gerontologie, Vorstandsmitglied der Plattform für interdisziplinäre Alternsfragen und Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Klinische Ernährung. Herzlich willkommen, Frau Professorin Roller-Wirnsberger.
Danke für die Einladung.
Frau Susanne Bayer ist als Diätologin in einer der größten Senioren-Wohn- und Pflegeeinrichtungen Österreichs tätig. Sie ist Leiterin des Arbeitskreises Geriatrie und Ernährung des Berufsverbandes der Diätologinnen Österreichs. Frau Bayer hat vor kurzem im Springer Verlag das Buch Ernährung in der Altenbetreuung – Esskultur, Biografie und Religion im Verpflegungsalltag publiziert. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Last but not least begrüße ich Dr. Georg Ruppe. Dr. Ruppe ist Arzt für Allgemeinmedizin und als Geschäftsführer und wissenschaftlicher Leiter der österreichischen Plattform für interdisziplinäre Alternsfragen tätig. Schön, dass Sie heute dabei sind.
Danke für die Einführung und die Einladung.
Mangelernährung ist vorwiegend ein Thema der Geriatrie. Bevor wir uns dem Thema Ernährung widmen, sollten wir uns daher einmal mit dem Thema Altern und Gesundheit auseinandersetzen. Herr Dr. Ruppe, zentrale Ergebnisse Ihrer Forschungen werden regelmäßig in der österreichischen interdisziplinären hochaltrigen Studie publiziert. Aktuell liegt die dritte Auflage vor. Können Sie für unsere Hörerinnen und Hörer sehr kompakt die wesentlichen Entwicklungen des Alterns in Österreich zusammenfassen?
Was wir im höheren Lebensalter als erstes studieren können, wenn wir genauer hinschauen, ist eine enorme Vielfalt in der Entwicklung und der Differenzierung der Lebensläufe. Diese Differenzierung nimmt gerade ab dem 80. Lebensjahr nochmal deutlich zu. Gerade also zwischen dem 80. und 90. Lebensjahr, manche Entwicklungspsychologen bezeichnen das als eine Phase, die der Entwicklungen fast schneller noch als im kleinkindlichen Alter passieren. Und die Gesundheit, und das spielt hier hinein, wird zunehmend multifaktoriell. Das heißt, sie wird, wie man da so schön sagt, biopsychosozial, ich würde sogar sagen biopsychosozial spirituell. Das heißt letztlich, die Gesundheit braucht viele Stützen, aber umgekehrt ist sie auch vielfältig beeinflussbar und das ist sicher auch eine Chance. Um nun eben diesen allgemeinen Befunden zumindest auch einige wichtige Aspekte aus der von Ihnen genannten hochaltrigen Studie zu ergänzen und aufzuführen. Was wir sehr eindeutig feststellen können, ist ein sehr großer Zusammenhang zwischen sozioökonomischer Situation und Morbidität und Mortalität im hohen Alter. Was wir auch finden im Alter und vor allem im höheren Alter ist eine rasche Zunahme an Fällen von Multimorbidität. Wir finden in unserer Studie fast 3/4 der befragten Personen, untersuchten Personen mit 2 oder mehreren chronischen Krankheiten parallel. Wir finden auch eine hohe Betroffenheit von Frauen. Das heißt, insgesamt auch stellt sich die Gesamtgesundheit, nicht nur die Multimorbidität, sondern insgesamt die Gesamtgesundheit bei Frauen im höheren und höchsten Lebensalter schlechter dar als bei Männern. Das hat mit sozioökonomischer Lage von Frauen zu tun. Altersarmut ist noch immer tendenziell stark im weiblichen Geschlecht vorhanden, hat aber auch mit biologischen, genetischen Faktoren, mit einer gewissen Selektion zu tun. Man könnte salopp sagen, Männer, die in die Hochaltrigkeit hinein überlebt haben, sind sozusagen die robusteren ihrer Spezies. Da hat die Selektion wahrscheinlich schon zu einem früheren Zeitpunkt stattgefunden. Schwere Herz-Kreislauf-Ereignisse, Herzinfarkt, Schlaganfall bei Männern tendenziell früher. Was wir auch im hohen Alter und generell im Alter finden und untersucht haben, sind Tabuthemen im Alter. Da gehören soziale Isolation, Einsamkeit, kognitive Einschränkungen dazu, über die wenig gesprochen wird. Da gehört aber auch das große Thema Harninkontinenz dazu. Rund ein Drittel der hochaltrigen Menschen sind von Harninkontinenz betroffen. Und ich sage das deshalb, weil sie doch nach der Demenz der zweithäufigste Grund für die Pflegeheimaufnahme sein dürfte und die Harninkontinenz häufig mit einem Teufelskreislauf letztlich verbunden ist. Menschen fangen an, weniger zu trinken, gehen weniger aus dem Haus, sind sozial isoliert, stürzen häufiger etc. Vielleicht zum Abschluss noch zwei Punkte. Das eine ist die kognitive Verletzlichkeit, wo wir in unserer Studie feststellen, dass gerade in der hochaltrigen Bevölkerung ein hoher Anteil an Einschränkungen vorhanden ist. Wir nennen das kognitive Verletzlichkeit, weil wir in unseren Untersuchungen keine umfassende Demenzdiagnostik betreiben, aber einen Schnelltest, einen anerkannten machen und hier doch knapp 50% sogar mit einem Demenzverdacht zumindest finden oder jedenfalls mit einer Situation, wo wir wissen, wenn andere Umstände noch dazukommen, Medikamenteneinnahmen, Erkrankungen etc., kann das rasch in das Bild einer kognitiven Einschränkung oder in das Vollbild einer kognitiven Einschränkung umschwenken. Und ich glaube auch wichtig, auch gerade was unser Thema heute betrifft, das Thema Polypharmazie korreliert natürlich mit Multimorbidität. Die Einnahme von mehr als 5 Medikamenten gleichzeitig bei rund der Hälfte der 80-Plus-Jährigen. Und da natürlich auch noch einmal ein deutlicher Unterschied zwischen zu Hause lebenden und in Pflegeheimen untergebrachten Personen. Ja, vielleicht so ein paar Aspekte mal als erstes zum Alter und hohen Alter.
Kommen wir nun zum Begriff Mangel. Frau Beyer, was meinen wir konkret, wenn wir im Zusammenhang mit Ernährung von Mangel sprechen?
Der Begriff Mangelernährung wird ja sehr viel verwendet. Es gibt aber keine einheitliche Definition. Es werden ganz viele Begriffe damit mitgemeint. Ja, es ist die Unterernährung, es ist die Fehlernährung, es ist die Kachexie, es ist die Sarkopenie. Ich kann auch hier eine Diagnose nur stellen, wenn ich viele Untersuchungen habe. Also das kann ich nicht allein mit der Gewichtsmessung. Da brauche ich Laborwerte, da gibt es andere Mobilitätsuntersuchungen, dann auch Handkraftmessungen und so weiter. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass es in der Praxis, ja, gerade auch jetzt bei den Zuhausewohnenden und bei den Pflegenden und Betreuung, der Begriff gar nicht immer so relevant ist, ja, wie es jetzt heißt, ja, sondern das Allerwichtigste ist, dass man es überhaupt einmal erkennt, dass ich sehe, es gibt ein Problem, ja, dass wir es gemeinsam besprechen, also berufsgruppenübergreifend. Angehörige sind für mich immer ganz ein wichtiges Thema, die vergessen wir unheimlich gerne. Ja, die sind eine Riesengruppe und eine ganz wichtige Gruppe, dass wir individuell planen, diese inhomogene ältere Generation, warum hat sie ein Problem mit der Ernährung, was ist hier bei der Person das Thema, individuelle Maßnahmen planen, wieder Finanzierung, ja, das Geld, ganz ein großes Thema, welche Möglichkeiten haben die Personen, sprachliche Themen, so wie ich jetzt ja auch in meinem Buch immer wieder anführe, die Kultur ändert sich. Ja, Migration ist ein großes Thema. Auch diese Personen werden alt. Habe ich sprachliche Barrieren? Habe ich andere Möglichkeiten? Ja, Schnittstellen? Wie kann ich diese gut einbinden? Das Wichtigste ist natürlich, es gar nicht bis zur Mangelernährung kommen zu lassen. Ja, aber wenn man so einen einzelnen Punkt herausgreifen möchte, wovon man spricht, wenn wir von Mangelernährung sprechen, ist so jetzt aus meiner praktischen Erfahrung, das Eiweiß ein ganz ein großes Thema. Ja, Eiweißmangel ist sowohl extramural, also zu Hause, als auch in Einrichtungen ein ganz ein großes Thema.
Ja, dann fragen wir gleich die Frau Professor Roller-Wirnsberger, würde ich vorschlagen. Wie schon erwähnt, ist der größte Risikofaktor für das Auftreten von Mangelernährung das Alter. Welche Substanzen sind es da in erster Linie, die älteren Menschen fehlen? Von Eiweiß haben wir jetzt gehört. Oder in zu geringen Mengen mit der Nahrung zugeführt werden? Gibt es wissenschaftlich-medizinische Daten zur Inzidenz bzw. zum Einfluss von Mangelernährung auf Morbidität und Mortalität auch?
Es gibt eine Unzahl von Daten aus der Literatur und aus Studien. Und ich möchte mal stolz vorweg sagen, dass Österreich hier mit großen Studien wie dem Nutrition Day und so weiter auch ganz wesentlich zur Generierung dieser Datenlage beiträgt. Grundsätzlich muss man sagen, wenn wir von Mangelernährung unabhängig von der Definition sprechen, ist, dass aufgrund irgendeines Umstands der Nährstoffbedarf nicht gedeckt werden kann. Bei älteren Personen ist das in der Regel einfach durch eine reduzierte Nahrungsaufnahme. Das heißt, mit zunehmendem Lebensalter verändert sich die Körperzusammensetzung, die Anthropometrie, und es verändert sich auch das Essverhalten. Das heißt, grundsätzlich verändert sich der Appetit. Es werden mehrere Portionen eher gegessen, kleine Portionen gegessen. Es tritt früher ein Sättigungseffekt ein. Wir haben auch Veränderungen der Geschmacksempfindungen und so weiter. Also so körperliche Veränderungen oder auch körperliche Veränderungen, dass ich einfach gar nicht mehr in der Lage bin, mir etwas einzukaufen. Und das bereits beschriebene Umfeld, das in dem die Menschen leben, spielt einen weiteren ganz wesentlichen Faktor, dass es zu diesem aus dem Gleichgewicht kommen zwischen Angebot und Nachfrage und Bedarf im zunehmenden Lebensalter kommt. Die vom Dr. Ruppe angesprochenen chronischen Erkrankungen, die sich mit zunehmendem Lebensalter anhäufen, werden vor allem mit steigendem Lebensalter ein immer gewichtigerer Faktor, immer ein gewichtigerer Risikofaktor für die Entstehung einer Mangelernährung, sodass es eher zu einem Abbau als zu einem Aufbau von Struktur kommt und sich der Ernährungszustand zu verändern beginnt. Und dieser Ernährungszustand betrifft in der Regel, wie von der Frau Bayer angesprochen, den Strukturstoffwechsel. Strukturstoffwechsel sind Knochen, sind Muskel, sind Gelenke. Das heißt, alles, was ich damit mache, ist, mich zu bewegen und meinen Tagesablauf zu koordinieren. Und das ist auch das, was man als erstes, wenn man von Konsequenzen spricht, bei den Leuten sieht, ist, dass die Selbstversorgungsfähigkeit und die Mobilität der betroffenen Personen massiv abnimmt. Geht diese Veränderung über einen gewissen Schwellenwert drüber, so sprechen wir Geriaterinnen und Geriater vom sogenannten Frailty-Syndrom. Das ist die Gebrechlichkeit. Damit ergibt sich auch, dass dieses Ungleichgewicht zwischen Nährstoffbedarf und Nährstoffzufuhr insgesamt nicht nur für die Menschen eine reduzierte Lebensqualität und Selbstversorgungsfähigkeit bedingt, sondern dann, wenn diese Menschen krank werden, wenn zusätzliche Stressfaktoren dazukommen, nicht nur der Abbau, sondern auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein akuter Stress gut überstanden wird und eine Reintegration ins häusliche Umfeld möglich ist, bei diesen Patientinnen und Patienten deutlich reduziert ist. Und das ist jetzt auch gesundheitspolitisch der Impact oder medizinisch der Impact, den die Mangelernährung hat. Sie ist ein sogenannter Co-Faktor im Management dieser alten Patientinnen und Patienten, um ein medizinisches Risiko für die Menschen abzuschätzen. Es hängt damit, also auch der Dr. Ruppe hat die Diversität schon sehr stark angesprochen, die mit dem zunehmenden Lebensalter vorliegt. Es ist also ganz interessant, sich anzuschauen, welche ältere Personengruppe habe ich denn vor mir, wenn wir sprechen von Häufigkeiten und Prävalenzen von Mangelernährung in der älteren Bevölkerung. Ich kann Ihnen hier keine konkrete eine Zahl geben, sondern es hängt immer davon ab, auf welche älteren Menschen blicken wir. Sind es zu Hause lebende Menschen, die insgesamt mobil sind, die fit sind, so wie wir sagen würden? Schaut man sich diese Gruppe an, und Georg wird das aus der hochaltrigen Studie bestätigen, dann ist die Prävalenz der Mangelernährung gar nicht so hoch. Wir schätzen, sie liegt zwischen 5% und 10%, wenn man sich alle Studien anschaut, ungefähr, die wir aus der guten, fitten, älteren Bevölkerung zu Hause haben. Aber immerhin werden diese Leute gebrechlicher oder werden sie frailer, dann findet man in den zu Hause lebenden Populationen schon um ca. 5-10% höhere Prävalenzen der Mangelernährung. Schauen wir uns Gruppen an, mit denen die Frau Bayer sehr viel arbeitet, also im stationären Versorgungssetting, im Pflegeheimsetting, Langzeitpflegebereich, betreutes Wohnen, können die Prävalenzen schon in ganz, ganz hohe Bereiche bis zu 80% gehen. Das ist aber nicht ein Problem dieses Settings, sondern es ist nur ein Spiegel dafür, dass sich dort eben Menschen wiederfinden, die insgesamt sehr gebrechlich und multimorbide sind. Das ist faktisch nur ein Spiegel des Versorgungssettings. Aus dem Spitalsbereich, aus dem ich komme, kann ich Ihnen sagen, hängt das auch sehr stark ab, an welchen Abteilungen Sie arbeiten. An internistischen Abteilungen, das sind Daten aus unserem eigenen Haus, kann ich Ihnen sagen, dass ungefähr jeder zweite ältere Patient, der multimorbide ist und wegen einer akuten internistischen Erkrankung aufgenommen werden muss, stationär aufgenommen, so ein Risiko einer Mangelernährung schon mit sich bringt. Und was wir wissen ist, diese Patientinnen und Patienten brauchen einfach im Heilungsverlauf einer stationären Betreuung ungefähr doppelt so lang wie jemand, der das Risiko nicht hat. Und es steigt auch die Mortalität, das heißt die Wahrscheinlichkeit, bei einem akuten Ereignis zu versterben, exorbitant in dieser Bevölkerungsgruppe an.
Professor Roller-Wirnsberger, jetzt lassen Sie mir nochmal jetzt sozusagen die Umkehrung. Jetzt haben wir darüber gesprochen, welche Risikofaktoren zu einer Mangelernährung führen können. Umgekehrt, eine Mangelerscheinungen, wenn sie auftreten, zu welchen Krankheitsbildern, wohin können die dann führen bei älteren Menschen?
Der Geriater arbeitet in einem Setting, und das wurde von der Frau Bayer auch bereits skizziert, wo die Zielvariablen sich nicht auf einzelne Erkrankungen beziehen, sondern wir arbeiten im Kontext sogenannter geriatrischer Syndrome. Geriatrische Syndrome sind Zustände, die bei allen Menschen klinisch ähnlich oder gleich ausschauen, aber multifaktoriell bedingt sind und bei dem einen ein anderes Bündel an Ursachen haben als bei einem anderen. Die Mangelernährung in so einem Bündel von Risikofaktoren bedingt geriatrische Syndrome wie zum Beispiel, ich möchte jetzt nennen, den Sturz. Ja, der Sturz ist ein akutes geriatrisches Syndrom. Wenn ich mangelernährt bin, ist meine Wahrscheinlichkeit zu stürzen exorbitant erhöht. Die Konsequenzen wären Schenkelhalsfraktur und bei jedem fünften mit Schenkelhalsfraktur eine stationäre Aufnahme in einer Langzeitpflegeeinrichtung. Das zweite geriatrische Syndrom, mit dem wir im akutstationären Setting sehr häufig befasst sind bei mangelernährten Patienten, ist das Auftreten eines Deliriums. Das heißt, dass im Zuge einer akuten Erkrankung oder Verschlechterung einer chronischen Erkrankung es zu neurokognitiven Ausfällen kommt mit Verwirrtheitszuständen, die zumeist, wenn sie beherrschbar sind, nach Ablauf so eines Deliriums mit einer verschlechterten Allgemeinzustand meines Patienten oder meiner Patientin einhergehen. Die vom Dr. Ruppe angesprochene Inkontinenz ist auch in den Fächerkanon der geriatrischen Syndrome einzufädeln. Viele dieser älteren Patientinnen und Patienten leiden an einer Trankinkontinenz, die sie dann nicht mehr, also wenn dieser Trank kommt, wo sie den Hahn nicht mehr halten können. Auch das ist bedingt durch eine Strukturstoffwechselstörung mit veränderter Muskulatur im Beckenbogen, mit veränderter Reaktionsfähigkeit der Nervenzellen und Muskulatur im Beckenboden, die Entstehung so eines geriatrischen Syndroms begünstigen. Das heißt, alles, was ich jetzt genannt habe, sind nicht sogenannte Krankheiten wie eine Lungenerkrankung, eine Herzerkrankung und so weiter, sondern wenn wir von Konsequenzen von Mangelernährung sprechen, dann sprechen wir auch von Lebensqualität, Selbstversorgungsfähigkeit und in weiterer Folge der negative Impact auf das Vorliegen von sogenannten geriatrischen Syndromen. Und Sie werden schon erkannt haben, das sind alles Zustandsformen, die ich geschildert habe, die sekundär zu einem Versorgungsbedarf und einer Pflegeabhängigkeit führen. Deswegen dieses Erkennen der Mangelernährung und das Management ein zentrales Element, medizinisches und interprofessionelles Element ist, um Pflegeabhängigkeit zu verhindern. Und ich glaube, in Zeiten wie diesen brauchen wir unseren Hörerinnen nicht zu sagen, dass das ein wesentlicher und konstruktiver Ansatz ist, um unsere derzeitigen Herausforderungen auch mit zu beeinflussen.
Herr Dr. Ruppe, ich möchte jetzt noch einen zentralen Begriff, den Sie in Ihrem Eingangsstatement bereits beschrieben haben, nochmal aufgreifen und dann noch vielleicht ein bisschen konkretisieren. Sie haben von der Multimorbidität gesprochen, die ein wesentliches Merkmal alter Menschen ist.
Die von Ihnen angesprochene und von Frau Professor Roller-Wirnsberger auch schon betonte Multimorbidität finden wir in unserer Studie bei etwa 71% der Personen, sprich 71% der Personen, die wir untersucht haben, haben zwei oder mehr chronische Erkrankungen gleichzeitig. Das ist eine enorme Prozentzahl. Und man muss immer bedenken, diese Multimorbidität geht fast zwangsläufig auch mit einer Multimedikation, einer Polypharmazie tendenziell einher. Und diese Polypharmazie hat dann natürlich wieder ihre Auswirkungen durch Nebenwirkungen, Wechselwirkungen der Medikamente und ist damit auch ein Risiko für Inappetenz und letztlich auch für Mangelernährung.
Vielen Dank. Ich denke, unsere Hörerinnen und Hörer konnten sich inzwischen ein gutes Bild über die da und dort vielleicht noch immer unterschätzte Problematik von Mangelernährung im zunehmenden Alter machen. Kommen wir jetzt aber im zweiten Teil dieses Podcasts zur Frage, wie man dieser Problematik medizinisch begegnen kann. Ein entscheidender Punkt einer erfolgreichen medizinischen Intervention ist das möglichst frühzeitige Erkennen einer vorliegenden Mangelernährung. Hier sind nicht nur, aber besonders auch die Hausärztinnen bzw. die niedergelassenen Allgemeinmedizinerinnen und Internistinnen als meist erste Ansprechpersonen gefordert. Herr Dr. Ruppe, nochmal, wie können Sie eine Mangelernährung Ihrer Patientinnen und Patienten frühzeitig erkennen?
Eine Beschreibung von spezifischen Untersuchungen und Screening-Verfahren möchte ich in der Runde doch eher den Kolleginnen und Spezialistinnen aus der Klinik und Diätologie überlassen. Aber so viel voraus, ein routinemäßiges jährliches Screening ist aus meiner Sicht jedenfalls empfehlenswert. Bei Risikopatienten würde ich sagen auch entsprechend häufiger. Und was mir als Allgemeinmediziner beim Hereinkommen einer Patientin und eines Patienten in eine allgemeine Praxis wichtig erscheint, ist letztlich eigentlich eine recht einfache Blickdiagnose und Anamnese mit oft sehr schlichten Fragen. Das meint etwa, ob sich der Appetit verändert hat, ob das Gefühl besteht, Gewicht verloren zu haben oder im Hinblick auf die Funktionalität, ob sich die Fähigkeiten, den Alltag zu bewältigen, zu Hause verändert haben. Also meines Erachtens sollte jedenfalls in einer raschen Einschätzung erhoben werden, Größe und Gewicht, die Gewichtsveränderungen in der letzten Zeit, Appetit und Ernährung in letzter Zeit und allfällige Veränderungen in der Funktionalität, also im Wesentlichen vor allem der Mobilität. Und das kann schon im Vorzimmer beginnen, mit ersten Eindrücken und der Nachfrage durch eine geschulte Sprechstundenhilfe oder Assistentin. Ich denke, oft ermöglicht auch, dass das etwas mehr Zeit haben im Warteraum oder auch ein besonderes Vertrauensverhältnis in dem Kontext zu einer Sprechstundenhilfe oder Assistentin, die den Patienten gut kennt, auch schon ein Vertrauensverhältnis und in dem Kontext schon die Möglichkeit, gute Eindrücke zu gewinnen über soziale Veränderungen, Veränderungen im Essverhalten oder merkliche Gewichtsveränderung. Und dasselbe gilt dann auch beim Gespräch mit der Ärztin oder dem Arzt in der Ordination. Oft reichen Nachfragen zum Appetit und Essverhalten, zum aktuellen Menüplan oder vielleicht die spontane Frage, was man heute im Kühlschrank vorfinden würde, um einen guten ersten Eindruck zu haben, wie es da ausschaut rund um die Ernährung. Auch natürlich Fragen zu sozialen Veränderungen, neuen Lebensgewohnheiten helfen. Bedenken muss man immer Medikamenteneinnahme, gerade neu verordnete Medikamente, aber auch den Hydrationsstatus, gerade bei Patienten mit Herzinsuffizienz, also Ödeme zum Beispiel, sollte man bedenken, die vielleicht Gewichtsveränderungen kaschieren. Wichtig freilich die Frage nach Stuhlgang. Und letztlich würde ich eine Patientin, einen Patienten immer auch, wenn das nicht ohnehin spontan passiert, um eine Selbsteinschätzung der Gesamtsituation und der Ernährungssituation bitten. Patientinnen und Patienten sind ihre eigenen Spezialisten in erster Linie. Und wenn man nicht wiegen kann, auch etwa bei einem Hausbesuch, bietet sich natürlich das Messen von Wadenumfang oder von Oberarmumfang an als Orientierung. Und dem Ganzen kann man dann natürlich noch weitere physikalische Untersuchungen, spezifische Assessments, Laboruntersuchungen folgen lassen. Aber da lasse ich, wie gesagt, gern den Kolleginnen noch den Vortrag. Was mir für den Allgemeinmediziner noch als wünschenswerte Strategie erschiene, die ich da anfügen möchte, ist erstens den interdisziplinären Austausch mit in den Fall involvierten Kolleginnen aus anderen Disziplinen und der Klinik zu pflegen und auch den Kontakt mit Heimhilfeorganisationen oder mobilen Diensten, künftig vielleicht auch die Community Nurses zu forcieren, wenn das irgendwie möglich ist. Ist im städtischen Raum sicher tendenziell schwieriger, im ländlichen Raum, wo soziale Verbindungen häufiger besser sind oder bekannt sind, manchmal leichter. Und was mir wichtig ist als zweites, die Patientinnen ganz grundsätzlich in ihrem Bewusstsein und in ihrer Motivation für das Thema Mangelernährung, und das hat die Frau Bayer schon sehr schön angesprochen, im Sinne, was tut ihnen gut oder was könnte ihnen auch gut tun und nicht was ist gut für sie von außen zu erhöhen und da auch über die Risiken und die Möglichkeiten der Intervention aufzuklären, weil das Mangelernährung wirklich eine riskante Situation ist, die man durchaus auch als eine Erkrankung in gewisser Weise einstufen kann, als eine Diagnose einstufen sollte. Das ist vielen Leuten nicht bewusst. Es ist doch eher so, dass in der allgemeinen Praxis die Leute meinen, das ist ein bisschen eine Nebensache, das ist etwas, was so zum Vergnügen gehört, das macht man, und wenn man es nicht so macht, dann ist es auch nicht so tragisch, dann gehört es halt zum Alter, dass man etwas dünner wird. Also das wird schon sehr stark so abgetan ein bisschen in Richtung, das ist eigentlich nicht so eine ernstzunehmende Sache, und da, glaube ich, ist es wichtig, auch Gespräche zu führen.
Bevor wir uns dieses Ernährungsscreening jetzt genauer anschauen, wie das funktioniert, noch die Frage auch noch an Sie, Frau Bayer, bitte. Auch Pflegende sind ja in vielen Fällen die Ersten, die mit der Problematik Mangelernährung aufmerksam werden oder auch aufmerksam werden sollten. Gibt es auch von Ihrer Seite jetzt hier so ganz praktische, konkrete Tipps aus Ihren Erfahrungen, wie man einen Verdacht auf Mangelernährung erkennt oder auch präklinisch überprüfen kann?
Die wirkliche Diagnostik dann gehört ganz klar in die Hände der Mediziner. Hier hat mir jetzt der Herr Dr. Ruppe eh schon alles, mehr oder weniger alles vorweggenommen. Und ich finde das ganz, ganz toll. Ich bin wirklich begeistert, weil all das, was der Mediziner, der Hausarzt, der Allgemeinmediziner, der Internist in der Ordination oder beim Hausbesuch macht, sollte genauso eigentlich auch die Pflegeberufe, die Betreuungsberufe zu Hause machen. Also hier sind noch einmal Augen mehr. Wenn man sich anschaut, dass rund 70% aller Pflegegeldbezieher zu Hause betreut werden, großteils von Angehörigen mit und ohne Unterstützung von mobilen Diensten, sieht man, was für ein Riesenfeld das ist. In Institutionen wie jetzt in der Langzeitpflege oder auch im betreuten Wohnen, hier ist ganz klar ein strukturiertes Ernährungsscreening unbedingt notwendig. Ja, da muss es ganz klare Abläufe geben, Struktur geben, Dokumentation geben. Im ambulanten, im extramuralen Bereich, der weit größere Teil ist, ist das oft sehr schwierig. Aus meiner Sicht ist das Wichtigste die Zusammenarbeit und das Beobachten. Das Beobachten der Angehörigen. Hören wir den Angehörigen auch zu, wenn sie uns ihre Wahrnehmungen mitteilen, dass der Papa plötzlich nicht mehr aus dem Bett kommt oder immer zwei Hände braucht statt einer beim Aufstehen? Hören wir der Gattin zu, dass weniger gegessen wird? Also wir müssen auch hinhören. Nicht immer ist alles korrekt, aber wir müssen zuhören. Angehörige beobachten unheimlich gut und nutzen und schätzen wir das, was Pflegekräfte, aber auch Sozialbetreuungsberufe können, was sie gelernt haben. Die haben gelernt, hinzuschauen, die haben gelernt zu beobachten, die haben gelernt, ihre Wahrnehmungen gut auch weiterzugeben an zum Beispiel den Allgemeinmediziner, den Hausarzt oder den Internisten.
Kommen wir jetzt zum Ernährungsscreening, Frau Professor Roller-Wirnsberger. Ein solches Ernährungsscreening soll im Rahmen des Versorgungspfads der österreichischen Sozialversicherung in der Primärversorgung österreichweit flächendeckend implementiert werden. Von diesem Ziel, das etwa auch von der europäischen Initiative Optimal Nutritional Care for All immerhin schon seit einem Jahrzehnt gefordert wird, ist man hierzulande noch ein ganzes Stück entfernt. Wie läuft ein solches Ernährungsscreening idealerweise ab?
Ja, das frühe Erkennen der Mangelernährung ergibt sich aus dem bisher Gesagten, und die österreichische Gesundheitskasse hat sich dazu entschlossen, ein niederschwelliges Vorsorgeprogramm für ältere Menschen à la longue im Bereich der allgemeinmedizinischen Ordinationen, aber auch Primärversorgungszentren zu implementieren. Dr. Ruppe hat uns geschildert, was ernährungsmedizinische Auffälligkeiten sind. Der Plan der österreichischen Gesundheitskasse war, bei Menschen über 70, die chronisch multimorbide sind, so ein Ernährungsscreening standardisiert einzuführen. Und meine Arbeitsgruppe durfte dazu ein bisschen mit Konsultationen mit Expertinnen in Österreich einen Beitrag leisten und ein solches erstellen. Der Ausgangspunkt war bei einem Auffälligkeiten wie Veränderungen, Gewichtsverlust, Appetitveränderungen bei gastrointestinalen Symptomen oder Veränderungen im sozialen Umfeld, diese Menschen einem Kurztest, dem sogenannten Mini-Nutritional Assessment, mit 4 Fragen zu unterziehen und zu sehen in einem Kurzverfahren, das für viele Menschen geeignet ist, schnell geht und uns nur Menschen herausfiltern soll, die tatsächlich ein Risiko und eine weitere Abklärung brauchen, frühzeitig in den Ordinationen unserer Kolleginnen der Allgemeinmedizin ein solches Risiko abzuschätzen. Dieser MNE ist auf dem vorliegenden Dokument der österreichischen Gesundheitskasse auf der Rückseite abgebildet. Wenn man diesen Test durchführt, dann besteht ein Verdacht auf das Risiko einer Mangelernährung, wenn man in diesem Punktesystem 8 bis 11 Punkte erreicht oder bei vorliegender Mangelernährung auch weniger Punkte. Und wenn man in einem Test bei einem Patienten oder einer Patientin so ein Risiko erkennt mit dem Mini Nutritional Assessment, dann haben wir in Kooperation mit vielen Expertinnen die weiteren Schritte dazu entwickelt. Und die sind für unsere Kolleginnen wichtig, weil ich denke, gerade eine detaillierte Ernährungsanamnese standardisiert durchzuführen, sollte machbar sein in jeder allgemeinmedizinischen Ordination. Das heißt, ich bin angehalten, das Gewicht und den Verlauf des Gewichts von Patientinnen, bei denen ich im MNE ein Risiko erkenne, zu monitorisieren und zuzuordnen, wobei wir hier klare Cut-Offs haben. Das heißt, ein Gewichtsverlust von mehr als 5% in den letzten 3 Monaten oder von mehr als 10% in den letzten 6 Monaten sollte für mich als Arzt oder Ärztin ein Anlass sein, gemeinsam mit den Expertinnen der Diätologie bereits zu überlegen, wie man eine Intervention planen kann. Ein alternativer Marker, den man verwenden kann, ist der sogenannte Body Mass Index, das heißt, wo wir Körpergröße und Gewicht ins Kalkül ziehen, wobei ich sagen möchte, dass der Body Mass Index per se von seiner Sensitivität relativ gering ist. Man kann dick sein und trotzdem mangelernährt sein, also übergewichtig sein und trotzdem mangelernährt sein. Das heißt, diese Definition zu erkennen, was ist Strukturstoffwechsel, was ist Eiweiß, was sind Knochen, Gelenke. Hier kann ich Veränderungen haben und kann aber trotzdem unheimlich viel Fett im Körper haben. Das heißt, die sarkopene Adipositas, so nennen wir das, ist vor allem bei den älteren Frauen, auch hier sehen wir einen genderspezifischen Effekt, ein riesiges Thema. Oder ich bin eben alternativ angehalten, den Oberarmumfang oder Unterschenkelumfang zu messen. Ein Faktor in diesem Ernährungsanamnese durch den Hausarzt, durch die Hausärztin ist die Erhebung der Möglichkeit, kann ich überhaupt essen und habe ich die Möglichkeit zu essen und habe ich Appetit? Also das ist auch ein Faktor. Wir verwenden im klinischen Bereich das sogenannte Tellerprotokoll. Das heißt, ich kann meine Patientinnen und Patienten anhalten oder bitten, sie mögen doch bitte zu den Hauptmahlzeiten mitschreiben, was gegessen wird und wie viel von dieser Mahlzeit auch wirklich aufgegessen wird. Wenn man sieht, dass mehr als ein Viertel stehen gelassen wird pro Mahlzeit, sollte das für den Arzt oder die Ärztin ein Alarmzeichen sein. Bei einem Ausgangsverbrauch von ungefähr 30 Kilokalorien pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Und man fragt auch sehr unspezifisch einmal nach Essens- und Kochgewohnheiten der Leute. Unabhängig von dieser Ernährungsanamnese, die ich durchführe, sollte ich als Hausärztin, und das könnte alternativ auch von der diplomierten Pflege im Pflegebereich durchgeführt werden, die aktuelle Medikation erheben, Diagnosen mir überlegen, gibt es Diagnosen in der Liste, und ich komme auch gerne, wenn das Bedarf besteht, detailliert darauf zurück, gibt es Diagnosen, die die Entstehung einer Mangelernährung begünstigen. Ich sollte soziale, psychosoziale Aspekte wie Einsamkeit und Erschöpfung klar erheben und auch dokumentieren. Das ist ein wichtiger Faktor, glaube ich. Und ich habe im hausärztlichen Bereich auch die Möglichkeit, eine Labordiagnostik durchzuführen. Hier sind interessante Werte, vor allem die Eiweißspiegel in Form des Albumin, des Präalbumin, aber auch ein Blutbild und ein Eisenstoffwechsel kann mir gut Auskunft oder eine Nierenfunktion kann mir gut Auskunft geben über den Zustand einer Mangelernährung. Zusätzlich in diesem Schritt empfehle ich bereits mit der Diätologin eng zusammenzuarbeiten, die sich näher die Körperzusammensetzung mit spezifischen Messmethoden ansehen kann und die eine diätologisch spezifische Ernährungsanamnese erweiternd durchführen kann bei den Patienten. Und auf diesem Weg wird dann auch gemeinsam im interprofessionellen Team die Diagnose zwischen Hausärztin und Diätologin unter Bedarf zu einer Intervention gestellt. Ich möchte hier betonen, dass die Anweisung zur ernährungsmedizinischen Intervention eine ärztliche ist, per Gesetz, weswegen es extrem wichtig ist, dass unsere Kolleginnen und Kollegen sich dieser Thematik annehmen und gemeinsam mit den Diätologinnen und Diätologen auch diese ernährungsmedizinischen Interventionen monitorisieren und deren Erfolg entsprechend quantifizieren.
Vielen Dank. Jetzt erlauben Sie mir eine kurze Zwischenfrage an alle. Jetzt haben wir sozusagen gehört, wie das typisch, also ideal typischerweise aussehen soll, kann, so ein Screening. Und ich habe kurz schon angemerkt in meiner Frage, dass es aber flächendeckend noch nicht umgesetzt ist. Darf ich jetzt an alle kurze Frage stellen? Wo stehen wir da in Österreich? Wie von der Anwendung einerseits bei den Allgemeinmedizinern, andererseits auch bei den Diätologinnen und in der Pflege? Wie weit wird das auch umgesetzt, was uns Frau Professor Roller-Wirnsberger hier jetzt so schön geschildert hat? Frau Bayer vielleicht kurz?
Also hier müssen wir auch wieder trennen, Intra- und Extramoral. Intramoral wird es immer besser, da tut sich sehr, sehr viel. Man muss dazu sagen, dass die Implementation eines Risikomanagements sehr zeitaufwendig ist, dass es fachlich gut begleitet werden muss, aber dann wirklich, wirklich hilfreich ist. Im extramoralen Bereich sehe ich es eigentlich unglaublich positiv mit dem Versorgungspfad. Ich finde das ein ganz tolles Instrument, einen ganz großen Schritt nach vorne, ebenso wie die Einbindung jetzt der Diätologinnen in diese PHCs. In Langzeitbetreuungs- und Pflegeeinrichtungen ist es in vielen Bundesländern, ohne jetzt einige oder irgendeines zu nennen, leider immer noch so, dass Diätologinnen nicht einmal beratend hinzugezogen werden. Also gar nicht. Das sind wir in Wien im gelobten Land. Und das ist sehr schade. Ich glaube, dass hier noch sehr viel getan werden sollte. Ich glaube aber auch, dass mit dem Versorgungspfad, mit der verstärkten Einbindung der Hausärzte auch in diesem Bereich, sich auch hier diese gemeinsame Bearbeitung des Themas unglaublich verbessern wird und hier wir ganz große Schritte machen werden in den nächsten Jahren.
Stichwort Hausärzte, Herr Dr. Ruppe, Sie vielleicht auch einen Kommentar dazu noch?
Ich glaube, dass Frau Bayer hat das sehr schön schon zusammengefasst und ich glaube auch, dass der Versorgungspfad ein ganz tolles Instrument ist und da sehr hilfreich sein wird. Ich glaube, wir können zum jetzigen Zeitpunkt noch wenig sagen darüber, wie stark Screenings in niedergelassenen Bereich wirklich Anwendung finden. Da gibt es einfach noch keine Zahlen dazu und ich denke, es hängt auch sehr stark von den Schwerpunktsetzungen der Kolleginnen und Kollegen ab und von ihrem persönlichen Interesse, beruflichen, wissenschaftlichen Interesse in dem Bereich Innovation in ihrer Praxis da hineinzubringen und auch, wie weit ist auch die Zeit da. Und ein Aspekt, der sicher eine Rolle spielen wird, ist die Refundierung von entsprechenden zeitaufwendigen Untersuchungen und Screening-Verfahren. Das ist einfach, spielt eine Rolle. Es ist immer wieder mit den Honoraren so, dass da einfach sehr stark auf die Zeit geschaut werden muss und das ist auch verständlich und da glaube ich, müsste man schauen, wie hier das auch in eine gute refundierte Routine hineingebracht werden kann.
Frau Professor Roller-Wirnsberger, wenn nun aufgrund eines solchen Screenings eine Mangelernährung festgestellt wurde oder eine solche in einem späteren Stadium klinisch auffällig wird, welche medizinischen Interventionsmöglichkeiten stehen Behandlerinnen dann zur Verfügung?
Also grundsätzlich wird im interprofessionellen Management einmal eine genaue Bilanzierung durchgeführt. Das heißt, wie viel Energie, das heißt Kalorien, aber das ist ein relativ altes Maß im ernährungsmedizinischen Bereich und nicht mehr wirklich en vogue. Aber wie viel Makro von den einzelnen Makronährstoffen, Eiweiß, Fett und Kohlenhydraten wird gebraucht, was wird an Mikronährstoffen gebraucht und wie viel Flüssigkeit wird bilanziert für diese Person zu einem gewissen Zeitpunkt X. Das heißt, dies ist die Grundvoraussetzung, wie viel Bedarf ist denn da? Und dieser Bedarf wird dann berechnet von den Diätologinnen mit den Ärztinnen und Ärzten gemeinsam und nach diesem analysierten Bedarf wird dann versucht, ein ernährungsmedizinisches Konzept gemeinsam aufzustellen. Aus medizinischer Sicht ist es mir wichtig zu betonen, dass der Zustand, in dem sich ein Körper befindet, also das Säure-Basen-Gleichgewicht, das jemand hat, ausgeglichen sein sollte. Die Frau Bayer hat die Wichtigkeit des Eiweißes in der Bilanzierung angesprochen. Und wenn Menschen katabol sind, wenn der Säure-Basen-Haushalt eher im Azidose-Bereich liegt, das heißt eher übersäuert ist, sind die Menschen nicht in der Lage, dieses Eiweiß, das wir ihnen anbieten, und ich komme dann gleich auf die Darreichungsformen, auch im nötigen Maße in den Strukturstoffwechsel einzubinden und in die Muskulatur und in den Knochen einzubauen. Also erster Punkt, Ich schaue mal medizinisch, wie ist der Säurebasenhaushalt, wie bilanzieren und wie ist der Säurebasenhaushalt meines Patienten oder meiner Patientin und muss ich hier therapeutisch bei Azidose zum Beispiel durch die zusätzliche Gabe von Natriumbicarbonat ausgleichen. Wir können diese Azidose selbstverständlich auch durch die Art der dargereichten Nahrungsmittel, und da bin ich nicht die Expertin, da muss ich dann an die Frau Bayer geben, beeinflussen. Das heißt, pflanzliche Nahrungsmittel beeinflussen den Säurebasenhaushalt günstiger, als wenn ich dann zum Beispiel tierisches Eiweiß den Patientinnen und Patienten zuführe. Ich habe grundsätzlich die Möglichkeit, und das ist immer der erste Schritt in der ernährungsmedizinischen Intervention, mit gesunden, nachhaltigen Nahrungsmitteln zu versuchen, durch die Kombination der Nahrungsmittel, die ich entsprechend den Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten, und das ist am Anfang sehr wichtig angesprochen worden, das heißt, was schmeckt, was wird denn wirklich angenommen? Aus dieser Anamnese heraus mir diese Nahrungsmittel zu suchen und anzureichern und in Portionsgrößen und Konzentrationen zu versuchen, den Patienten anzubieten, dass der errechnete Bedarf auch tatsächlich abgedeckt werden kann. Was Sie aus meinen Worten entnehmen, ist, dass jede ernährungsmedizinische Intervention eines Monitorings bedarf. Das heißt, die Eigenangaben der Patientinnen und Patienten stimmen nicht unbedingt mit dem überein, was dann tatsächlich nachweislich zum Beispiel eine Pflegefachkraft oder Angehörige sehen, was wirklich und tatsächlich gegessen wird. Das heißt, das Überprüfen, wenn ich eine Intervention mache, was wird denn wirklich zu sich genommen, ist ein ganz ein wesentlicher Schritt. Komme ich mit der natürlichen Nahrung nicht zu Rande und ich erkenne, und die Frau Bayer hat schon gesagt, das zentrale Element ist das Eiweiß, und ich möchte ganz kurz sagen, dass ein normaler Erwachsener ungefähr 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag Eiweiß braucht, und dieser Eiweißbedarf verändert sich im zunehmenden Lebensalter tatsächlich in dem Sinn, dass ich mehr Eiweiß zu mir nehmen muss relativ, um den Metabolismus aufrechtzuerhalten. Das heißt, ältere Menschen, die in einer Intervention stehen oder auch präventiv, sollten 1 bis 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag an Eiweiß zu sich nehmen. Schaffe ich dieses zentrale Element in der Nahrungsmodifikation nicht mit den natürlichen Mitteln, habe ich die Möglichkeit, natürliche Nahrungsmittel anzureichern. Auch da bin ich nicht die Expertin, auch da möchte ich selbstverständlich an die Frau Bayer übergeben, und nicht alle Nahrungsmittel enthalten gleich viel Eiweiß und so weiter. Da kann sie das vielleicht noch ganz gut kommentieren. Wäre der nächste Schritt, dass ich durch die Zugabe von sogenannten Supplementen, das heißt, das sind Trinknahrungen, die kommerziell angeboten werden, versuche, den aufgrund der genauen Bilanzierung errechneten Bedarf für die Patientinnen und Patienten versuche zu decken. Ein weiterer Schritt, und das ist etwas, was wir wirklich nur in ausgesuchten Fällen machen, wo mit den ersten zwei Stufen der ernährungsmedizinischen Intervention kein Erfolg gebracht wird, ist, dass wir uns überlegen, eine Sondennahrung anzubieten oder im Spitalsbereich, zum Beispiel im akutstationären Bereich, auch eine parenterale Ernährung durchzuführen. Wichtige Kernmessage ist, ganz egal, mit welcher Intervention wir arbeiten, wir sollten ganz unbedingt immer unsere Patientinnen und Patienten dazu anhalten, zu essen. Das heißt, solange der Darm funktioniert, sollten wir zumindest minimal ein bisschen Nahrung zu uns nehmen. Das hat einen Grund, der Darm ist eines der wichtigsten Abwehrorgane, das wir im Körper haben. Und es will das Mikrobiom, das sich bei uns im Darm befindet, auch gefüttert werden. Und tun wir das nicht, sind Leute rein zum Beispiel parenteral über Infusionen ernährt, dann wissen wir, dass zum Beispiel die sekundäre Infektionsrate, aber auch die Mortalität bei diesen Patientinnen und Patienten ansteigt. Komme ich nicht zum gewünschten Erfolg, habe ich Patientinnen mit konsumierenden Erkrankungen, ist der Appetit das Problem? Dann gibt es natürlich einige Möglichkeiten, wie wir versuchen können, den Appetit zu stimulieren in Einzelfällen, vor allem bei onkologischen Patientinnen und Patienten. Aber in der Geriatrie auch vermehrt bei nicht-onkologischen Patienten versuchen wir, mit medikamentöser Appetitstimulation über Medikamente zu arbeiten, die für einen gewissen Zeitraum, und ich spreche hier von einem Zeitraum von 3 bis 5 Wochen, gegeben werden, um das Appetitverhalten wieder anzutreiben. Es ist wichtig zu wissen, dass wenn ältere Menschen zu essen aufhören, die beginnen von sich selbst kaum mehr Appetit zu entwickeln. Das heißt, in schlimmsten und wenn nötig in ausgeprägtesten Fällen geben wir dann appetitstimulierende Medikationen dazu. ganz wesentlich und wichtig, abgesehen von der medizinischen, ernährungsmedizinischen Behandlung, ist, es müssen sich die Leute bewegen. Ohne Bewegung ist keine ernährungsmedizinische Intervention zielführend und sinnstiftend. Das heißt, das Dreieck zwischen der Physiotherapie, den Diätologinnen und den Ärztinnen wird ein ganz starkes werden, wenn wir dort erfolgreich sein werden. Und last but not least brauchen wir ganz dringend die Ernährungsberatung des sozialen Umfelds der betroffenen Personen. Das heißt, ich kann, wenn ich mit einer ernährungsmedizinischen Intervention beginne, die Angehörigen oder auch das pflegende Umfeld absolut nicht außer Acht lassen. Das ist ein Teil meines ärztlichen Handelns, auch hier ein adäquates Gespräch zu führen.
Bevor ich zu Frau Bayer jetzt komme, weil sie wurde jetzt mehrfach angesprochen, dass sie das noch weiterführt, eine Nachfrage oder eine Zwischenfrage noch an Sie, Frau Professor Wollner-Wirnsberger. Sie haben ja von den Supplementen gesprochen und von Trinknahrungen, die da und dort dann zum Einsatz kommen müssen, wenn die natürliche Ernährung nicht ausreicht. Jetzt gibt es ja da neben den herkömmlichen Trinknahrungen auch sogenannte kompakte Trinknahrungen. Vielleicht können Sie uns nur kurz sagen, liegt da der Unterschiede und wo gibt es vielleicht die Vorteile oder wann setzt man die ein und wann setzt man andere ein? Was sind die Vorteile solcher kompakten Trinknahrungen?
Also grundsätzlich muss man sagen, dass auch die Auswahl der Trinknahrung eine gewisse Beschäftigung mit der Thematik braucht. Trinknahrung ist nicht Trinknahrung. Das heißt, wie bei der normalen Ernährung haben die einzelnen Anbieter von Trinknahrungen auch unterschiedliche Produkte in ihrer Linie, die entweder mehr Kohlenhydrate oder mehr Eiweiß enthalten. Und es gibt auch Angebote in den Trinknahrungen, die es in sehr, sehr konzentrierter Form mit geringem Volumen den entsprechenden Nahrungsbedarf, der für einzelne Personen bestehen mag, gedeckt werden kann. Wenn Sie daran denken, eine Trinknahrung zu wählen, dann empfehle ich Ihnen dringend, sich mit Ihrer Diätologin und Ihrem Diätologen in Verbindung zu setzen. Die sind immer, weil die Produktpaletten wechseln sehr, sehr stark. Und ich glaube, die gezielte Wahl der Trinknahrung ist was Entscheidendes. Die Adherence oder also Compliance, viele Hörerinnen und Hörer kennen das Wort Compliance. Also das heißt, wie gut nehmen denn die Menschen, die älteren Menschen diese Trinknahrungen an? Die hängt sehr, sehr stark vom persönlichen Geschmacksempfinden ab, hängt von der Menge ab, die ich verabreichen kann. Und die Kompakttrinknahrung ist für mich in sehr vielen Fällen eine Alternative, wenn ich mit wenig Volumen arbeiten kann zum Beispiel, aber einen hohen Bedarf an Ersatz von einzelnen Nährstoffen habe. Das heißt, ich muss mir bei der Wahl meines Supplements sehr, sehr genau überlegen, was ist der Bedarf, was ist die Möglichkeit und die Kapazität, die eine betroffene Person mit sich bringt, und dann kann man im Team gemeinsam sich für das eine oder andere Produkt entscheiden.
Frau Bayer, Sie sind jetzt mehrfach angesprochen worden, jetzt zu Ihnen. Ich fasse vielleicht noch einmal die Stichworte zusammen, die da gefallen sind. Natürliche Nahrung plus Anreicherung, Trinknahrung, welche Form, und vielleicht nehmen wir auch gleich dazu den Begriff Compliance. Wie lässt sich die Compliance auch beeinflussen der Patientinnen und Patienten durch die Diätologin oder auch durch die Pflege, dass die das auch dann zu sich nehmen, was sie zu sich nehmen sollen oder was sie herausfinden, das gut wäre für sie.
Genau, das ist ein weites Feld, was wir sagen, was gut ist für sie, und sind wir wieder beim Bedürfnis. Ja, was ist auch das Ziel des Betroffenen? Möchte überhaupt zunehmen? Das ist immer wieder ein Thema. Leute waren ihr ganzes Leben dünn und sollen jetzt in der Pflegeeinrichtung plötzlich einen normalen Body-Mass-Index hatten aber nie mehr als 40 Kilo. Also die wollen nicht zunehmen, aber hier sprechen wir ja von der Mangelernährung. Hier muss man auch wieder ein bisschen trennen, den institutionellen Bereich, ja, der ja oft oder manchmal doch ganz gut aufgestellt ist und zumindest weiß, wo er eine Diätologin herbekommt, wenn der Bedarf da ist. Und eine Ernährungstherapie gehört einfach in die Hand von Ärzten und Ärztinnen sowie von Diätologen. Ja, damit haben wir aber die Schwierigkeit im extramoralen Bereich, im Pflegebereich oder im Betreuungsbereich. Dort haben wir keine Diätologinnen, weil sie von der Kasse nicht finanziert werden. Das heißt, hier ist wieder die Schnittstelle von den Ärztinnen und Ärzten zu gut ausgebildeten Sozialbetreuungsberufen, also Heimhilfen, aber auch Pflegekräften, unglaublich wichtig, damit die wissen, was können sie in ihrer Fachkompetenz tun. Und die unterschätzen sich oft, sie können unglaublich viel tun. Ja, und das ist weit weg von der Ernährungstherapie. Allein den Eiweißbedarf etwas oder die Eiweißzufuhr zu Hause etwas zu steuern mit normalen Lebensmitteln ist relativ einfach, wenn Sie zum Beispiel statt Apfelmus Joghurt anbieten oder Joghurt mit Apfelmus anbieten, ist schon wieder etwas mehr Eiweiß. Also solche kleinen Dinge machen da ganz, ganz viel aus, oder Trinknahrungen nicht einfach im Backerl, Zimmertemperatur ungeschüttelt Strohhalm hinein und den Betroffenen hinstellen, Trinknahrungen kühlen. Ich kann Trinknahrungen auch erwärmen, nicht kochen, aber warm machen, wie einen Kakao oder einen Kaffee. Ich kann sie in Eis rühren. Ich kann, wenn aus medizinischer Sicht nichts dagegen spricht, auch einmal ein Stamperl Eierlikör hineinrühren. Ich kann unglaublich viel damit machen. Nur da müssen die Angehörigen, die Betreuungspersonen informiert werden darüber. Jetzt ist wieder die Frage, hat der Arzt die Zeit dazu? Schön wär's, ich würde es mir wünschen. Oder in den PHCs die Betreuung durch die Diätologinnen, das wäre natürlich sehr, sehr gut. Die Compliance ist hier wieder ganz klar übers Bedürfnis zu arbeiten. Ja, nicht trinken Sie das, weil das ist gut für Sie, sondern trinken Sie das bitte vorübergehend, damit Sie wieder etwas zu Kräften kommen, damit Sie wieder in der Wohnung alleine mit dem Rollator gehen können, nicht mit dem Rollstuhl fahren müssen, dass Sie Ihre Wohnung wieder verlassen können. Diese Dinge. Ja, damit kann ich unglaublich viel erreichen, wenn wir uns die Ziele des Betroffenen anschauen und die dann mit den entsprechenden Nahrungsmitteln, Ergänzungsmitteln oder Trinknahrungen verknüpfen. Aber ja, so wie der Professor Wirnsberger gesagt hat, es braucht viel Wissen dafür.
Okay, vielen Dank. Noch eine kleine Frage, Herr Dr. Ruppe, an Sie als Wissenschaftler. Gibt es eigentlich Daten, Zahlen, wie sich medizinische Interventionen auf das Outcome betroffener Patientinnen und Patienten auswirkt?
Aus diversen Studien, die ich Ihnen jetzt nicht im Einzelnen zitieren kann, gibt es Belege, dass Interventionen bei Patientinnen, Ernährungsinterventionen im stationären Setting etwa deutlich die Morbiditäts- und vor allem Mortalitätsraten, aber auch die Wiederaufnahme ins Krankenhaus reduzieren können. Also da gibt es ganz eindeutige und signifikante Zahlen. Da sprechen wir von Größenordnung von rund 25% Verbesserungen häufig bei diesen Interventionen. Das einmal sozusagen als ganz, ganz allgemeine. Das, was ich vielleicht noch aus einer rezenten Studie ergänzen darf, ein europäisches Projekt mit dem Akronym PROMIS, das sich gezielt mit Proteinmangelernährung auseinandergesetzt hat in den letzten Jahren und vor allem auch mit dem Zusammenspiel von Proteinmangelernährung, körperlicher Aktivität und Nahrungsaufnahme, Essverhalten, hat gezeigt, da wurde eben auch gezielt noch einmal untersucht, sozusagen diese empfohlene Menge an Proteinaufnahme pro Tag. Und bisher war es ja so, dass von internationaler Seite rund 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht empfohlen wurden. Das ist mittlerweile schon, glaube ich, etwas überholt. Da ist man grundsätzlich, Frau Professor Holler-Wirnsberger hat es erwähnt, inzwischen 1 und 2 Gramm, gerade auch je nach Risikosituation angekommen pro Kilogramm Körpergewicht. In der Studie wurde auch nochmal untersucht, wie weit wirklich sehr hohe Dosierungen da einen deutlich besseren Effekt erzielen können. Faktum ist, dass die Empfehlung aus dieser Studie lautet, also 1 Gramm über den Daumen gebrochen, jedenfalls bei älteren Menschen pro Kilogramm Körpergewicht und bei gewissen Risikosituationen dann natürlich auch mehr, bis hin zu 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, am besten auch aufgeteilt auf zumindest 2 Nahrungseinheiten pro Tag. Das sind so 2 vielleicht Aspekte aus der rezenten Wissenschaft.
Wir nähern uns in großen Schritten schon dem Ende unseres Podcasts. Erlauben Sie mir, Frau Professor Roller-Wirnsberger, aber jetzt noch eine Frage. Wenn man sich jetzt in der letzten halben Stunde, Dreiviertelstunde fast ausschließlich auf die geriatrischen Patienten fokussiert, noch eine Frage an Sie: Ist das Thema Mangelernährung auch in anderen Patientengruppen von medizinischer Relevanz? Und falls ja, Gibt es hier vielleicht Besonderheiten zu beachten, die wir hier jetzt bisher noch nicht besprochen haben, die Sie hier vielleicht noch kurz anreißen wollen oder können?
Ja, sehr gerne. Es gibt einzelne Patientinnengruppen. Ich habe ganz zu Beginn gesprochen zwischen dem Gleichgewicht von Bedarf und Zufuhr. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass im Rahmen einzelner Erkrankungen die Bioverfügbarkeit von einzelnen Nahrstoffen nicht gegeben ist. Beispielgebend gastrointestinale Erkrankungen, chronische Darmentzündungen, Patientinnen mit Morbus Crohn, Colitis ulcerosa etc. Es gibt Erkrankungen, wo der Umsatz der einzelnen Nährstoffe gesteigert ist, zum Beispiel bei Schilddrüsenfehlfunktionen. Aber wir kennen auch vor allem in der inneren Medizin Erkrankungen, die zu einem Protein Energy Wasting Syndrome führen. Das heißt, dass wir vermehrt Eiweiß umsetzen im Zuge dieser Erkrankung. Ein Beispiel dafür wären zum Beispiel Patientinnen mit chronisch obstruktiven Atemwegserkrankungen, der sogenannten COLD, die vor allem in den ausgeprägten Stadien einen derartigen Energieumsatz haben durch das erschwerte Atmen und das erschwerte Ein- und Ausatmen, die ständig ihre Atemhilfsmuskulatur einsetzen müssen, die dann in der Regel einen vermehrten Umsatz an Eiweiß haben. Eine spezielle Personengruppe möchte ich auch noch herausheben, das sind Patientinnen und Patienten mit chronischen Nierenerkrankungen. Vor allem bei der chronischen Nierenerkrankungen sehen wir sehr häufig im fortgeschrittenen Stadium eine Kombination mit einem Eiweißmangel bzw. dem Protein Energy Wasting, der dann auch kombiniert ist zum Beispiel mit Veränderungen im Blutbild wie einer Anämie und einem gestörten Eisenstoffwechsel bei diesen Patientinnen und Patienten. Und bei diesen Patienten kommt über einen gewissen Loop und eine Aktivierung von Zytokinen es auch zum verstärkten Auftreten von kardiovaskulären Ereignissen, das sogenannte MIA-Syndrom. Das heißt, wir müssen bei speziellen Populationen und PatientInnengruppen in der Neurologie, aber auch in der inneren Medizin ganz gezielt das Risiko mitdenken. Das heißt, immer der Gedanke, was bedeutet diese Erkrankung für meinen Patienten? Was ist die Pathophysiologie dieser Erkrankung? Und kann es im Kontext dieser Erkrankung zu einer Störung von Bedarf, Aufnahme, Verstoffwechselung von Nahrungsstoffen kommen? Und sobald ich einen Patienten vor mir sitzen habe mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung, muss man klar sein, der kann nicht alle diese Nahrstoffe entsprechend adäquat resorbieren. Und an diesem Zeitpunkt muss ich daran denken, auch den Ernährungszustand mitzuscreenen, zu monitorisieren, Tellerprotokolle einmal zu machen, wenn ich den Verdacht habe, es könnte ein Problem vorliegen, und dann sehr detailliert auch einmal das Screening durchzuführen.
Erlauben Sie mir jetzt am Ende eine kurze Abschlussrunde. Ich bitte jetzt noch einmal alle drei Expertinnen um eine komprimierte Zusammenfassung im Sinne einer Take-Home-Message. Vielleicht nach zwei Fragestellungen. Erstens, wie lässt sich Mangelernährung verhindern? Gibt es dazu ganz konkrete Tipps, auch an Behandlerinnen? Und zweitens, wie gehe ich als Behandler bzw. als Betreuer vor, wenn ich bei meinen Patientinnen eine Mangelernährung feststelle? Vielleicht noch ganz kurz die wichtigsten Fakten hier nochmal Zusammenfassung. Vielleicht Frau Bayer, fangen Sie an, die Schlussrunde.
Aus meiner Sicht die wichtigsten Punkte sind überhaupt das Erkennen von Veränderungen durch alle betroffenen Berufsgruppen oder Angehörige, dass gemeinsame Ursachen- und Maßnahmenplanung unbedingt erfolgen muss. Das aus meiner Sicht ist das Allerwichtigste, die individuelle Zielplanung, das heißt auf den einzelnen Betroffenen. Es gibt in der Geriatrie kein Schema F, so wir machen eine SOP und es gilt für alle das Gleiche. Und aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig ist Schulung und Weiterbildung für alle in allen Bereichen zu diesem Thema, da wir alle am gleichen Problem arbeiten und das gemeinsam tun sollten.
Herr Dr. Ruppe, darf ich Sie bitten um Ihr Schlusswort?
Ich glaube, zentral ist, wie kann sie verhindert werden, die Mangelernährung als solche auch wirklich aus dem Bereich herausbringen, wo wir sie als Nebenbefund sehen, und sie zu einer wirklich ernstzunehmenden Diagnose wird und wir sie auch als solche sehen, sie als solche auch als Spezialisten oder Medizinerinnen und Mediziner als solche auch sehen und auch so an unsere Patientinnen und Patienten, aber auch an die Angehörigen vermitteln. Das ist, glaube ich, das erste ganz Wichtige. Und dann, wenn es soweit ist, vor allem auch die Motivation und das Verständnis, etwas gezielt gegen eine Mangelernährung zu tun, zu fördern, nämlich unter dem Motto, das die Frau Bayer, finde ich, sehr schön auch in diesem Podcast gebracht hat, das tut mir gut. Ja? Also unter diesem Motto, das tut mir gut oder wird mir gut tun im Sinne meiner Gesundheit und nicht, das ist gut für mich, weil es die Medizin so findet. Also hier die Motivation bei Patientinnen und Patienten zu steigern und das auch rechtzeitig im Leben. Ich denke mir, dass auch dieses rechtzeitige und frühzeitige Beginnen, das frühzeitige Bewusstsein eine Rolle spielt und dass wir auch dann denken, dass es sozioökonomische Gruppen gibt, die sich ganz wenig mit dieser Thematik auseinandersetzen und oft schlecht erreicht werden von uns und dass wir hier versuchen müssen, gerade diese Gruppen, die da besonders gefährdet sind, auch anzusprechen und auch zu erreichen.
Frau Professor Roller-Wienzberger.
Also Verhinderung der Mangelernährung beginnt in der Bevölkerung. Das heißt, der erste Schritt ist, jeden Einzelnen darauf aufmerksam zu machen, dass Ernährung in Gesundheit wie in Krankheit ein elementarer Bestandteil seines Wohlbefindens ist oder ihres Wohlbefindens ist. Und wir müssen auch gemeinsam mit politischen Verantwortlichen als Expertinnen und Experten viel stärker in diese Richtung gehen. Die von der Frau Bayer angesprochene Schulung des Personals muss aus meiner Sicht interprofessionell erfolgen. Das heißt, wir müssen zusammen lernen und wir müssen zusammen auch arbeiten. Und da geht aus meiner Sicht sicherlich die Forderung auch an die Politik, uns nicht nur für die ernährungsmedizinische Intervention, sondern für viele Dinge im Gesundheitssystem eine integrierte Versorgung zu ermöglichen, aufzuhören, unterschiedliche Bereiche aus unterschiedlichen Töpfen zu finanzieren. Wir stehen gerade in dem Problem, dass der intra- und extramurale Bereich überhaupt nicht gut miteinander verknüpft ist. Es beginnt eine Intervention in einer der Versorgungsstrukturen und bricht, sobald der Patient einen Versorgungsbereich verlässt und in eine andere Stufe eintritt, dann ab, weil wir nicht miteinander kommunizieren und weil diese fortlaufende Therapieplanung auch derzeit zwischen den Versorgungsstrukturen überhaupt nicht vorgesehen ist. Dazu braucht es aber auch in den einzelnen Versorgungssettings und wir haben begonnen eben mit der ÖGK für den niedergelassenen Bereich zu arbeiten. Wir haben mittlerweile in der Steiermark auch einen Versorgungspfad Ernährung für die Langzeitpflegeeinrichtungen entwickelt. Warum sind diese Pfade so wichtig? Dadurch erkennt jede Profession sehr, sehr deutlich ihre professionelle Rolle, erkennt auch den Mehrwert des eigenen Tuns in diesem gemeinsamen Handeln miteinander. Und ein großes Problem, das ich sehe, ist, es wird das Problem schon erkannt. Aber es wird, auch wenn eine Intervention gestartet ist, nicht monitorisiert und die Sache nicht bis zum Ende gebracht und man geht den Weg sehr häufig nicht gemeinsam mit den Patientinnen und Patienten. Und damit wir das alles tun können, last but not least, muss das auch bezahlt werden. Das heißt, das gehört in eine Remunerierungsschiene hinein und da ist eben die Frage, ob für die Geriatrie à la longue ein Einzelleistungssystem das Richtige sein wird oder, so wie ich es Ihnen versucht habe darzustellen, anhand der geriatrischen Syndrome und auch die Mangelernährung fällt in diesem Bereich, wir nicht eher ergebnisorientiert arbeiten mit allen Stakeholdern im System gemeinsam über die einzelnen Versorgungssettings hinweg.
Frau Professor Roller-Wienzberger, Frau Bayer, Herr Dr. Ruppe, ich bedanke mich sehr für dieses sehr spannende Gespräch. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich fürs Dabeisein und fürs aufmerksame Zuhören bei diesem DFB-Podcast über Ursachen, Auswirkungen und medizinische Interventionsmöglichkeiten bei Mangelernährung. Dieser Podcast entstand mit freundlicher Unterstützung von Nutritia, eine Marke der Danone Österreich GmbH. Produktion Michael Wurzinger, Redaktion und Moderation Volkmar Welguni.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.